MenaWatch, der unabhängige Nahost-Think-Tank.
Lieber Stefan, du bist Politikwissenschaftler, publizierst in diversen Zeitungen und Portalen. Dein Buch haben wir schon erwähnt, das du gerade veröffentlicht hast. Seit 2017 bist du auch Research Fellow am Herzl Institute for the Study of Zionism der Universität Haifa und seit 2022 auch am London Center for the Study of Contemporary Antisemitism. Dazu hast du während des Studiums ein Stipendium bekommen von der Rosa-Luxemburg-Stiftung 2000 bis 2003. Und von 2004 bis 2006 warst du Forschungsstipendiat in Tel Aviv. Und du hast sie schon erwähnt, aber es wäre trotzdem nochmal interessant zu hören, welche Autoren dich während deines Studiums besonders inspiriert und beeinflusst haben.
Erstmal diese beiden Stipendien, die da erwähnt wurden. Also erstmal das Dissertationsstipendium bei der Luxemburg-Stiftung war deutlich nach meinem Studium schon. Also während des Studiums, ich habe 1997 fertig studiert.
Okay.
Angefangen hier in Berlin, dann in Wien das Studium fertig gemacht. Das war von 91 bis 97, da hatte ich gar kein Stipendium. Was du jetzt vorgelesen hast, war zum einen das Doktoratsstipendium, also das Dissertationsstipendium, was mit ziemlicher zeitlicher Versetzung dann stattgefunden hat und anschließend Forschungsstipendiat, das war dann schon Postdoc sozusagen, also hatte mit dem eigentlichen Studium auch gar nichts zu tun. Ist insofern relevant, weil auch die Theorien, die Personen, mit denen ich mich beschäftigt habe, während meines Studiums und auch schon vorher, also ich habe einiges davon hier in West-Berlin als Schüler sozusagen schon rezipiert, durchaus andere sind als die ab den 2000er Jahren. Das heißt, während des Studiums in meiner akademischen frühen Beschäftigung waren zum einen die Klassiker linker Theoriebildung für mich zentral und zwar insbesondere der Klassiker, nämlich Karl Marx selber. Die Doktorarbeit von mir ist über die Marxische Kritik der politischen Ökonomie und ihre Bedeutung für eine Kritik des Antisemitismus. Also die beiden Themen habe ich dann in dieser Doktorarbeit quasi zusammengezogen. Und das funktioniert natürlich insbesondere über die Rezeption von einer weiteren entscheidenden Theorierichtung, nämlich der kritischen Theorie der klassischen Frankfurter Schule, Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, etwas weniger auch Herbert Marcuse oder Leo Löwenthal und noch ein paar andere Leute. Und ich denke, das ist kein Zufall. Also, bei Marx findet sich der sogenannte kategorische Imperativ. Den gibt es nicht nur bei Kant, sondern auch bei Junge Marx hat man sowas formuliert. Und er sagt da, was mich eigentlich seit frühester Jugend mehr oder weniger geleitet hat, es geht darum, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein verlassenes, ein geknechtetes und so weiter und so fort Wesen ist. Also in modernere Sprache übersetzt, alle Verhältnisse zu ändern, umzuwerfen, in denen Menschen ausgebeutet und beherrscht werden. Finde ich eine vollkommen richtige Formulierung, deswegen auch kategorischer Imperativ, da soll erstmal jemand was dagegen sagen. Die kritische Theorie wird deswegen so wichtig dann für auch eine aktuelle Formulierung von so etwas, weil die diesen kategorischen Imperativ von Marx nicht nur einfach aufgegriffen haben, sondern im Gegensatz zu vielen anderen Linken die Bedeutung der geschichtlichen Entwicklung mit dem Nationalsozialismus als historischen Einschnitt ernst nehmen für ihre eigene Theoriebildung. Es gibt bei Adorno dann auch einen kategorischen Imperativ, den er nach 1945 dann formuliert, wo er sagt, dass Hitler bzw. die Deutschen, also der Nationalsozialismus, den Menschen einen neuen kategorischen Imperativ aufgezwungen haben, nämlich imstande der Unfreiheit, das heißt, solange der marxische kategorische Imperativ nicht erfüllt ist, alles Denken und Handeln so einzurichten, dass Auschwitz und nichts Ähnliches sich wiederhole. Und dieser adornische kategorische Imperativ, der mit Bezug auf Marx formuliert wird, das ist eigentlich der zentrale Bezugspunkt für das, was ich im akademischen, theoretischen und damit immer auch, weil für mich das mehr oder weniger zusammengehört, im praktisch-politischen Bereich mache und unternehme. Dazu könnte man auch eine Reihe von anderen theoretischen Bezügen heranziehen in der Zeit. Also natürlich war es nicht nur die klassische kritische Theorie. Ich habe vorhin, glaube ich, schon mal Jean-Marie kurz erwähnt, der eben einer der ganz frühen linken Kritiker eines linken Antisemitismus gewesen ist. Von dem gibt es 1969 schon einen wichtigen Essay, der damals in der Zeit erschienen ist, wo eine relativ bekannte Formulierung drin steht, dass der Antisemitismus im Antizionismus enthalten ist wie das Gewitter in der Wolke. Ne? Und davon ausgehend hat er dann eine umfassende Kritik an dieser Linken formuliert, aber eben immer ausgehend selber von linken politischen Positionen. Und eine Reihe von anderen Leuten haben auch noch eine wichtige Rolle gespielt, was allerdings in meinen Arbeiten nicht so deutlich vorkommt. Einen will ich vielleicht nur noch erwähnen, Oscar Wilde oder so. Ne? Also das sind Leute, die eine anti-autoritäre, liberale Vorstellung von Sozialismus zum Beispiel versucht haben, stark zu machen, die mir einfach immer sehr sympathisch war.
Also du hast ja eine Kritik an der traditionellen Linken immer in deinen Ausführungen erwähnt. Gibt es jetzt konkret etwas, wo du sagen würdest, das ist es, was ich heute aktuell an der Linken kritisiere? Also bis zu 67 waren die ja relativ pro-israelisch und dann ist das gekippt, auch
ja,
wieder Teile.
Ja, auch das ist, also erstmal, wenn man das, diese Formulierung gibt es ja sehr häufig und auch in vielen akademischen Texten steht, bis 67 war die mehr oder weniger pro-israelisch, pro-zionistisch. Das stimmt nur, wenn man die Zeit nach 1945 betrachtet und auch da nur zum Teil, weil die an der Sowjetunion orientierte Linke das natürlich da auch schon nicht war, sondern die haben diese pro-arabische Wende mitgemacht. Und wenn man weiter zurückgeht, dann stimmt schon gar nicht, weil zum Beispiel in der Weimarer Republik die KPD, die damals ja noch eine wirklich wichtige Partei war, ne, und also deren Parteiorgane in riesigen Auflagen erschienen sind, die war damals schon nicht nur antizionistisch, sondern es war ein wirklich antisemitischer Antizionismus. Mein Kollege Olaf Kistenmacher hat da dicke Bücher drüber geschrieben, wo er nachweisen kann, dass die Rote Fahne, wie gesagt, die damals eine wirklich relevante Publikation war, damals schon zum Beispiel den Zionismus mit dem Nationalsozialismus auf eine Stufe stellt. Und das wäre heute ein klassischer Fall vom sogenannten israelbezogenen Antisemitismus. Aber wenn du mich fragst, was ich heute an der Linken kritisiere, so gut wie alles. Also das ist das okay. Problem. Ja. Das gibt kaum etwas, wo ich denke, da machen die irgendwie was richtig. Das gilt für viele andere politische Richtungen auch. Aber bei der Linken stört mich das natürlich ganz besonders, wenn man selber aus einer spezifisch linken Tradition kommt, trägt einem das besonders auf. Und bei der Linken sehe ich das als einen besonderen Verrat an dem, was sie selber ja als ihren Idealen immer noch reklamieren. Also um an einem Beispiel, einem sehr relevanten Beispiel festzumachen, Kritik an politischen Islam oder auch ganz allgemein Kritik am Islam. Das ist ja etwas, wo die Linke nicht nur zurückhaltend ist, sondern wo es im Gegenteil, also mal ein offenes Bündnis von linken und linksradikalen Gruppierungen, selbst noch mit den übelsten islamistischen Mörderbanden gibt, bis hin zu, und dazwischen gibt es dann alles Mögliche, einfach einer absurden Zurückhaltung bei Kritik an bestimmten Zuständen in islamisch geprägten Gesellschaften, weil man das dann irgendwie unter Rassismusverdacht stellt und lauter andere, also wirklich absurde Vorwürfe und Kritiken, die dann da formuliert werden. Was ich immer versuche, ist darauf hinzuweisen, immer schon in der Linken gab es andere Richtungen und Strömungen. Ja? Also habe ich jetzt bei theoretischen Bezügen noch nicht erwähnt, in Frankreich, Guy Debord und die Situationistische Internationale. Kennt heute in Deutschland wahrscheinlich kein Mensch mehr. Die waren ganz wichtig zur Auslösung des Pariser Mai 68. Haben eine ganz zentrale Rolle gespielt. Das waren Leute, die in einer Schärfe den Islam, also nicht irgendwelche Strömungen, sondern wirklich den Islam kritisiert haben. Die haben sich viel mit Algerien beschäftigt, haben gesagt, das ist eine kontrarevolutionäre Bewegung, die muss man bekämpfen. Ne? In Bezug auf den Irak haben sie gesagt, ja, wir unterstützen die Leute, die im Irak gegen die islamischen Parteien kämpfen. Also das war für Teil der Linken eine vollkommene Selbstverständlichkeit früher. Und das hat sich sehr geändert, bekanntlich. Also mittlerweile gibt es eine Tabuisierung von Kritik an dem, was man so islamische Menschenzurichtung nennen könnte, die vor dem Hintergrund dieses marxischen kategorischen Imperativs wirklich völlig absurd ist.
Du bist aktuell in der Enquete-Kommission des Berliner Abgeordnetenhauses. Also ich habe jetzt mal nachgeguckt, aber ich möchte gerne, dass du mir nochmal erzählst, was macht diese Kommission eigentlich? Und ich habe nochmal Enquete auch nachgeguckt. Also das ist einfach nur ein Ausdruck für Untersuchung, richtig? Und genau, welche Rolle hast du da?
Also, in erster Linie trifft sich diese Enquete-Kommission einmal im Monat hier in Berlin und redet über Antisemitismus und Rassismus.
Okay.
Konkreter heißt es, also es gibt eine lange Vorgeschichte dafür, das hat viel mit der aktuellen Regierungskoalition zu tun, die es hier im Abgeordnetenhaus gibt, also eine CDU-Regierung mit, in Koalition mit der SPD.
Gibt es die jetzt erst? Und, also seit es diese Regierung
gibt? Genau, also die Diskussion darüber gibt schon sehr viel länger. Und ganz ursprünglich ging das mal zurück auf den Willen von Teilen der Berliner SPD. Die wollten unbedingt eine Enquete-Kommission über Rassismus. Und dann gab es den 7. Oktober. Daraufhin hat ihr dann zukünftiger oder dann schon Koalitionspartner, habe ich jetzt gar nicht ganz im Kopf, aber die CDU hat dann gesagt, so ja, sie können sich das auch vorstellen, aber nur, wenn auch ganz explizit da über Antisemitismus und über die Spezifik von Antisemitismus geredet wird. Und mittlerweile, also hat die einen endlos langen Namen für gesellschaftlichen Zusammenhalt gegen Antisemitismus, gegen Rassismus und noch zig andere Sachen kommen davor, damit man da alles zusammentut. Aber basically ist es eine Enquete-Kommission, die sich mit Rassismus und Antisemitismus beschäftigen soll. Was darunter zu verstehen ist, sowohl unter Antisemitismus als auch unter Rassismus, ist bei den Fraktionen, die im Berliner Abgeordnetenhaus vertreten sind, ziemlich umstritten, naturgemäß. Ja. Und Enquete-Kommission bedeutet, da konnten alle Fraktionen Abgeordnete nominieren, die da jetzt drin sitzen, und jede Fraktion konnte sogenannte Sachverständige nominieren. Und die wurden dann auch alle in der konstituierenden Sitzung im Abgeordnetenhaus gewählt. Und wir gemeinsam sitzen jetzt einmal im Monat hier im Abgeordnetenhaus zusammen. Letzten Freitag war die letzte Sitzung, da ging es explizit um Antisemitismus. Und dort werden dann in der Regel zusätzliche Experten noch eingeladen und gehört. Und eine meiner Aufgaben ist, also ich habe da genauso Rede- und Fragerecht wie die Abgeordneten, insofern ist das ganz gut und darum mache ich das auch, und ich kann zuhörende Experten vorschlagen, die zu den jeweiligen Themen dort eingeladen werden und dann immer ihre Statements abgeben und befragt werden. Jetzt am Freitag zum Beispiel hatte ich, vermutlich etwas ungewöhnlich, den Betreiber der Neuköllner Programmschenke Beisel als Experten vorgeschlagen. Und der ist dann auch auf Initiative der CDU, muss man dazu sagen, dort geladen worden und hat dann über die permanenten antisemitischen Angriffe, die dieses Lokal, denen dieses Lokal in Neukölln ausgesetzt ist, bis hin zu Brandanschlägen, Pflastersteinwürfen und anderen Dingen, Beschimpfungen, jetzt gerade vorgestern erst wieder, genau darüber hat er berichtet und hat damit so ein bisschen allgemeiner auch über die Situation nach dem 7. Oktober an so einem Hotspot wie Neukölln ganz gut berichten können. Ja, also insofern, also bei solchen Aspekten erscheint mir das sehr sinnvoll, diese Runde dort zu haben. Das eigentliche Ziel ist, wo ich mir ein bisschen unsicher bin, ob das überhaupt realisierbar ist, dass am Ende dieser Kommission, die 2 Jahre gehen soll, so eine Art gemeinsames Konzeptpapier entsteht, wie man Antisemitismus und Rassismus in Berlin sinnvoll bekämpfen kann. Und ich sehe das nicht so ganz, weil ich glaube nicht, dass diese aktuellen Diskussionen, die jetzt geführt werden, mit viel parteipolitischem Hickhack natürlich, dazu führen werden, dass man gemeinsames Verständnis erreichen kann, was denn nun Rassismus und Antisemitismus ist.
Wir hatten ja diese Diskussion in Berlin schon mit dem Papier, das Joe Cialo, der Kultursenator, vorgelegt hatte. Das nannte sich Antidiskriminierungsklausel für Förderanträge, wurde aber als Antisemitismusklausel dann verunglimpft und verschwand auch wieder von der Bildfläche. Er meinte ja, er will es an den Bund delegieren. Also sowas in der Richtung wird aber nicht auf dem... Wird aber nicht das Ergebnis sein, oder doch?
Ob es das Ergebnis sein wird, weiß ich nicht. Aber es gibt natürlich Teile der Berliner Politik, die hätten das gerne und argumentieren in diese Richtung und freuen sich dann auch, wenn Sachverständige wie ich durchaus auch in diese Richtung argumentieren oder zumindest erklären, warum es ein bisschen auffällig und absurd ist, dass alles völlig normal finden, dass man gewisse Klauseln in solchen, also geht es um öffentliche Förderung. Es geht ja nicht darum, ob jemand seine Meinung irgendwo äußern kann oder nicht. Das können die machen, wie sie wollen. Die Frage ist immer, ob sie das mit öffentlichen Fördergeldern machen können. Und da ist es ja vollkommen normal, dass da unter anderem so Klauseln vorkommen können, wie das etwas nicht rassistisch, nicht antidemokratisch, nicht rassistisch, nicht sexistisch sein darf. Und wenn dann jemand versucht, explizit auch noch Antisemitismus zu thematisieren, dann gibt es einen riesigen Aufschrei und das solche Auseinandersetzungen finden natürlich genau in dieser Enquete-Kommission statt. Sowas ist natürlich immer auch ein Ausdruck davon, dass sich gerade auch in dem Fall Regierungskoalition nicht unmittelbar auf etwas einigen können. Das heißt, machen wir erstmal 2 Jahre lang eine Enquete-Kommission und dann schauen wir weiter in der Hoffnung, dass man sich da irgendwie näher kommt. Das sehe ich bisher ehrlich gesagt noch nicht. Aber es gab auch bisher erst 3 Treffen. Das geht also noch ziemlich lange. Ich glaube, es ist aber trotzdem wichtig. Also ich habe lange überlegt, ob ich das überhaupt annehmen soll, diese Nominierung als Sachverständiger. Und jetzt so nach den ersten Sitzungen denke ich mir, naja, das macht schon Sinn, weil das natürlich alles protokolliert wird, was da gesagt wird und was nicht. Konkretes Beispiel. Auf der letzten Sitzung hatte die SPD einen Experten nominiert, der über den Mufti von Jerusalem, über den wir hier ja auch schon gesprochen haben, einfach lauter falsche Sachen erzählt hat. Also wirklich nicht Sachen, die man auch anders sehen kann, sondern falsche Sachen, wo ich dann genötigt war, einen langen historischen Exkurs dort abzuhalten als Sachverständiger, um das richtig zu stellen. Und das ist natürlich schon ganz gut, wenn da nicht so ein völlig verzerrtes Bild dann zur Grundlage von Entscheidungen der Stadtpolitik wird, weil diese Debatte über den Mufti hat eine Bedeutung für aktuelle Debatten und Diskussionen.
Das wollte ich gerade sagen, dass Sie, die Abgeordneten, die hier gewählt wurden, nicht dafür gewählt wurden, dass sie sich besonders gut mit Antisemitismus und Juden auskennen, sondern für andere Bereiche. Also das bedeutet, die müssen sich natürlich auch erstmal weiterbilden. Und dass dann Experten vorgeschlagen werden, die nicht gut informiert sind, sieht man ja auch im deutschen Fernsehen häufiger. Aber das ist für mich eine andere Geschichte. Ich wollte jetzt noch zu dem Thema Universitäten kurz zurückkehren. Da du ja ein Fachmann für Antisemitismus bist, hast du das Gefühl, da die jüdischen Studenten ja in größeren Mengen auch geäußert haben, sie fühlen sich unsicher, dass jetzt die Nominierung von Antisemitismusbeauftragten an den Universitäten diese Ängste der Studenten verschwinden lässt oder dass tatsächlich Maßnahmen getroffen wurden, dass die sich sicherer fühlen?
Das kommt darauf an, wer als Antisemitismusbeauftragter oder Beauftragte nominiert wird. Also erstmal vielleicht zu der allgemeinen Situation. Natürlich ist es so, also auch in dem Bundesland, wo meine Professur angesiedelt ist, in Nordrhein-Westfalen, über die Situation kann ich am meisten sagen, weil ich da, wenn man da auch über das Wissenschaftsministerium einiges mitbekommt und über den Verband jüdischer Studierender, das ist ein Riesenthema seit dem 7. Oktober. Und das Gute ist, dass mittlerweile eine Generation von jüdischen Studierenden da ist, die das auch ganz deutlich thematisieren. Das war ja nicht immer so. Also oft hat man sich ja dann so nach Hilfe eher in den jüdischen Gemeinden, in den eigenen Strukturen umgeschaut. Und das hat sich zum Glück sehr geändert. Also es wird sehr deutlich gegenüber auch der Politik kommuniziert. Wir haben Probleme und wir als Betroffene wollen, dass das geändert wird. Das ist eine ausgesprochen positive Entwicklung. Und das führt auch zu gewissen Handlungen. So, also in Nordrhein-Westfalen kann ich es konkret machen. Da gibt es jetzt neben RIAS, der wichtigen Dokumentationsstelle, ist nochmal eine Fachstelle eingerichtet worden, also auch personell eine neue Stelle, wo jemand Ansprechpartner, mein Kollege Andreas Stahl, für von Antisemitismus Betroffene an Hochschulen ist. Und das ist auch ein deutliches Signal an diese Studierenden, dass da konkret was passiert und nicht nur drüber geredet wird. Wir bei unserem Zentrum haben infolge der Entwicklung der letzten Monate jetzt ein Weiterbildungsprojekt, was gefördert wird vom Land Nordrhein-Westfalen, nennt sich IBAS, Israel-bezogenen Antisemitismus an Hochschulen entgegentreten. Das sind Weiterbildungsmaßnahmen, gerade auch für die Verwaltung an den Hochschulen, die sich nämlich häufig überfordert fühlen. Was ist Israel-bezogener Antisemitismus? Überhaupt, was ist Antisemitismus? Also das sind sehr gute Sachen. Das ist aber erstens natürlich viel zu wenig und zweitens die Frage nach den Antisemitismusbeauftragten. Prinzipiell, das ist gut und richtig, überall alle möglichen Antisemitismusbeauftragten einzurichten, weil es alleine schon zeigt, okay, man sieht, das Thema ist bisher nicht genügend gewürdigt worden, muss man also machen. Was aber eine Gefahr ist, ist, dass das sozusagen als so das Allheilmittel gesehen wird. Und so eine Tendenz sehe ich durchaus, ja, dass Leute sagen, ah ja, okay, wir sollen jetzt was machen, was machen wir? Naja, Antisemitismusbeauftragte, haben die anderen auch gerade gemacht. Und dann glaubt man so ein bisschen, dann ist das Problem gelöst. Wenn das hervorragende Leute sind, ja, dann kann das auch einen sehr guten, konkreten Beitrag dazu leisten. Das kann aber auch in die andere Richtung losgehen. Also ich verweise nur darauf, dass es auch hier in Berlin zum Beispiel Antisemitismusbeauftragte an Hochschulen gibt, deren Hauptaufgabe sie selber offensichtlich so verstehen, dass sie die ganze Zeit erklären, was alles nicht antisemitisch ist. Das heißt, das sind die Antisemitismusbeauftragten dann plötzlich, die ständig einen Blankoscheck ausstellen und sagen, ja, das ist vielleicht alles umstritten, aber hat ganz sicher nichts mit Antisemitismus zu tun. Oder noch dramatischer in Leipzig, gab es einen Antisemitismusbeauftragten, der war es dann, der maßgeblich daran beteiligt war, dass Benny Morris ausgeladen wurde. Also einer der wichtigsten, differenziertesten israelischen Historiker, die es gibt, der über die israelische Staatsgründung, Flucht und Vertreibung von Palästinensern, die Kontextualisierung von dem Ganzen reden sollte. Und nochmal, es war der Antisemitismusbeauftragte, einer der Antisemitismusbeauftragten, der maßgeblich dafür gesorgt hat, dass das verhindert wird. Ja? Also daran sieht man, das ist nicht das Allheilmittel, das Zaubermittel, mit dem man irgendwie dem Problem beikommen kann.
Kleiner Verweis in eigener Sache. Benny Morris hat hier in Berlin einen Vortrag gehalten. Wir haben den mitgeschnitten, Mena Watch. Wer das möchte, kann sich den anschauen und überprüfen, ob das, was du gesagt hast, auch stimmt. Jetzt nochmal zu deiner Alma Mater. Deine Dissertation hast du am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität gemacht und wurdest da 2022 im Mai zu einem Vortrag eingeladen. Und da brach also ein Protest los, weil du eben damals mal Stop the Bomb gegründet und auch vertreten hast. Also ich würde gerne wissen, wer waren die Leute, die da protestiert haben und wie haben die Veranstalter auf den Protest reagiert? Hast du den Vortrag überhaupt gehalten? Und ja, wie ist, also ich weiß, dass Osi relativ links ist, also das ist schon bekannt, aber ja, wie ist es ausgegangen?
Gut ist ausgegangen natürlich. Also natürlich habe ich den Vortrag gehalten und ich habe den auch komplett ungestört gehalten bis zum Schluss. Und es gab eine sehr lange Diskussion im Anschluss an den Vortrag. Das war also alles überhaupt kein Problem. Allgemein ist aber so, ja, das ist nichts Neues. Also häufig, wenn ich irgendwo Vorträge halte, gibt es Proteste im Vorfeld mit absurdesten Behauptungen, häufig auch mit juristisch durchaus relevanten Falschbehauptungen, was man dann den Leuten, die das machen, immer mal noch deutlich machen muss, dass sie also nicht einfach irgendwas behaupten können über irgendjemanden, sondern dass sie schon auch damit rechnen müssen, dass das irgendwann auch mal juristische Konsequenzen für sie hat. Was im Übrigen auch einer der Gründe dafür ist, warum so Leute dann meistens nicht persönlich auch bei so einer Veranstaltung auftreten, weil dann könnte man sie genau darauf festnageln. Und so war das in dem Fall auch. Da war es halt ein bisschen größer und ein bisschen mehr und so war so ein bisschen mehr Aufregung in der ganzen Sache. Die Veranstalter haben sehr vernünftig und das heißt professionell darauf reagiert, wenn es sowas gibt und man damit rechnen muss, dass es, also es wurde aufgerufen, diese Veranstaltung auch zu stören und zu stürmen und zu verhindern. Das war die Ansage. Da muss man halt darauf reagieren und über das ohnehin immer gegebene Maß an so Basic-Sicherheit darüber hinaus noch ein paar Maßnahmen ergreifen. Das hat wunderbar funktioniert und dementsprechend gab es halt den Protest. Da standen dann, ich weiß nicht mehr genau, wie viel es waren. Es waren gar nicht so wenig Leute. Also ich glaube, so schon über 100, die vor der FU Berlin da demonstriert haben und auch da nochmal absurde Dinge und Vorwürfe über mich verbreitet haben, also die sachlich einfach nicht richtig sind, aber damit begründet haben, warum sie jetzt da heldenhaft stehen und die Universität gegen mich verteidigen wollen. Drin fand die sehr gut besuchte Veranstaltung statt, wo ich einen knapp einstündigen Vortrag gehalten habe und anschließend gab es eine Diskussion, wo alle alles fragen konnten, was sie wollten. Und ich alles beantwortet habe. Es gibt einen Mitschnitt von der Veranstaltung, also kann man sich online alles angucken.
Ich wünschte, dass es heute an den Universitäten, vor allen Dingen hier in Berlin, auch diese Art von Kultur gäbe. Ja, dass es nicht Störern gelingt, in die Räume einzudringen und Studenten auszusperren und solche Dinge machen, die einfach nicht der wissenschaftlichen Kultur dienen. Und dass das von Universitätsleitungen verteidigt wird, halte ich für eine ganz schwierige Situation. Bei dir muss ich sagen, viel Feind, viel eher. Ja, also 100 Demonstranten gegen dich ist wirklich großartig. Das heißt,
es kann mehr sein sollen. Ja,
nein, die werden dann alle belehrt eines Besseren, wenn sie denn sich wirklich damit auseinandersetzen. Denn das Problem ist ja oft, es gibt Äußerungen und Leute hinterfragen selbst ihre eigene Einstellung nicht. Ich habe mehrere Interviews in Facebook gesehen, wo gefragt wurde bei Demonstrationen, was heißt denn From the river to the sea. Welcher River, welcher See? Und die Leute hatten keine Ahnung. Also das ist ungefähr die gleiche Kategorie. Nochmal, das spricht im Grunde nur für dich. Lieber Stefan, herzlichen Dank für die großartige Information, die du mir hier für MENA Watch zukommen gelassen hast. Und ich hoffe weiterhin, dass du viele, viele Freunde, aber auch einige Feinde hast. Das spricht für dich.
Vielen Dank.
Vielen Dank auch.
MENAWATCH, der unabhängige Nahost-Think-Tank. Besuchen Sie auch unsere Website. Dort finden Sie täglich neue aktuelle Berichte und ausführliche, wissenschaftlich fundierte Hintergrundanalysen zur Geschichte und Gegenwart der MENA-Region.
Eine Produktion von MENAWATCH, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.